Jan Sindern ist Ansprechpartner für TIN-Spielrecht im Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen e.V. Was das genau bedeutet und warum er in seiner neuen Rolle auch Vorbild sein kann, darüber sprechen wir heute im Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 121 von Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin nach wie vor die Person hinter diesem Podcast und ich habe heute einen ganz tollen Gesprächspartner bei mir, auf den ich mich schon sehr freue, nämlich Jan Sindern. Hallo Jan, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ja, genau. Wer Becker und Pfeiffer hört, meinen Podcast mit der Annika, kennt Jan womöglich schon. Wobei ich neulich festgestellt habe, dass die Schnittmenge der Hörenden gar nicht so groß ist, wie ich gedacht hätte. Aus der 100. Folge nämlich, da haben wir zu viert, also Annika, Claudia Krobitsch, Jan und ich gesprochen. Und ich habe Jan danach gefragt, ob er Lust hat, dass wir hier nochmal ausführlich zu zweit reden. Und zum Glück hat er ja gesagt. Jan, fangen wir vielleicht mal mit einer Neuerung an. Du bist im Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen, also dem FLVW, Ansprechpartner für TIN-Spielrecht. Für die Menschen, die uns zuhören, und davon gibt es, glaube ich, schon den einen oder die andere, die jetzt mit dieser Begrifflichkeit, mit der Abkürzung gar nichts anfangen können. Was bedeutet das denn, Ansprechpartner zu sein für TIN-Spielrecht?
Also im Großen und Ganzen geht es halt um Transgender, non-binäre Personen inter, aber generell auch einfach für jeden, der in dem Falle Fragen hat, vor allem halt bezüglich des Spielrechtes, wie lange darf ein Transgender in der jeweiligen Mannschaft spielen, wie ist das weitere Vorgehen und einfach der Austausch, dass sich jeder sicher fühlt und sollte es Ausgrenzungen oder Sprüche oder irgendwas geben, dass die Person eine Anlaufstelle hat und jederzeit sich bei mir melden kann, dass wir dann ins Gespräch kommen oder generell auch sollten irgendwelche Fragen sein, immer ansprechbar bin, wenn was sein sollte.
Mhm. Seit wann machst du das jetzt?
Offiziell jetzt erst seit kurzem, also noch nicht so lange. Mhm. Das wurde jetzt erst, das kam alles in den Laufen der Gespräche, kam die Frage auf, ob ich Lust dazu hätte. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich gerne machen. Und seitdem nimmt das gerade so seinen Lauf. Leider ist es noch nicht so sehr bekannt. Mhm. Wir versuchen das gerade populärer zu bekommen und auch eine Reichweite, damit mehr Leute Bescheid wissen und sich diesbezüglich auch direkt melden können.
Ich habe es jetzt auf der Homepage vom Verband schon gelesen, habe mich dann aber auch direkt gefragt, also wenn man jetzt mit diesem Themenbereich eben Fragen oder vielleicht auch Schwierigkeiten hätte, würde man es wahrscheinlich momentan noch nicht so direkt finden, oder? Also da muss wahrscheinlich noch ein bisschen getrommelt werden.
Ja, das ist leider noch das Problem, aber wir sind dran, dass das mehr Leute, sag ich mal, mitbekommen oder auch einfacher finden.
Mhm. Und die Gespräche, die du gerade angesprochen hast, die du in der Vergangenheit mit dem Verband geführt hast, da ging es eben genau darum, dass du in der Situation warst, ne? Also du bist selbst trans und hast irgendwann die Themen als Fragen gehabt, weil du nicht genau wusstest, was das für dich und deinen Sport bedeutet. Kannst und magst du da mal erzählen, wie da der Ablauf war?
Ja, zu dem Zeitpunkt habe ich, sag ich mal, Landesliga gespielt und es ging schon Richtung Aufstieg. Auf jeden Fall waren wir unter den ersten drei Plätzen. Und dann war es soweit, dass ich Richtung Namensänderung ging und ich das angesprochen hatte und ich wollte, dass sie sich kümmern, damit halt nicht nachher heißt, oh, wir ziehen den Punkte ab, mhm, oder wir dürften da nicht aufsteigen. Das war mir ganz wichtig, weil ich kein Nachteil für die Mannschaft sein wollte. Und dann hieß es, ja, ich dürfte nicht mehr spielen. Das konnte ich aber nicht so auf mir sitzen lassen, bin ich ehrlich. Und dann dachte ich mir so, komm, ich forsche mal selber nach. Ja, und dann habe ich halt über Instagram Alexander Popp gefragt, ob die mir einen Kontakt geben kann, weil ich dachte mir, wen kann ich fragen, der mir wirklich direkt helfen kann. Ja, und dann bin ich an eine Ansprechpartnerin gekommen und wir waren durchgängig im Austausch und dann habe ich einen Spielerabsatz bekommen, der kurz vorher rauskam, wo dann drin stand, wie es aussieht bezüglich Weiterspielen. Und ja, und den Absatz, sag ich mal, den hatten wir dann so parat, falls mal doch ein Schiedsrichter was sagen sollte, damit das direkt geklärt ist. Mhm. Ja, und dann ging es immer wieder weiter und der Austausch hat aber nie aufgehört mit der Person. Und ja, und dann ging es immer weiter, weil man ja auch sagen muss, zum Glück ändert sich die Zeit, dass wir das offener zugeben können und auch sich mehr Leute trauen. Ob wir dann nicht Lust haben, halt, oder ich Lust habe, für die ein Ansprechpartner zu sein, weil es einfacher ist, da ich auch mitfühlen kann oder weiß, wie es ist.
Mhm. Und der Absatz, von dem du da gerade gesprochen hast, da geht es eben um das DFB-Spielrecht. Da gab es eine Neuordnung zu Beginn der Saison 2022-2023 für den AmateurInnen- und Jugendbereich. Und seitdem können Personen, wenn im Personenstandseintrag divers oder offen steht, eben selbst bestimmen, ob sie die Spielberechtigung für Männer- oder Frauenteams bekommen, beziehungsweise auch, wann sie den Wechsel eben vollziehen. Also an welchem Zeitpunkt beispielsweise von einer Transition. Sie sagen, ich möchte jetzt gerne von dem einen in das andere Team wechseln. Wenn man jetzt mal noch einen Schritt vielleicht zurückgeht von dem Sport, zu dem wir natürlich dann nachher wiederkommen, wann hast du denn für dich gemerkt oder gewusst, dass du trans bist?
Boah, das ist eine schwierige Frage, muss ich ehrlich sagen.
Weil es eher ein Prozess ist, ne?
Ja, das schon und man fühlt sich schon immer, ich sag mal, ein bisschen anders. Ich muss aber auch sagen, ich war auch eine Person, die gesagt hat, in der Pubertät vielleicht wartet man die erstmal ab. Mhm. Weil manchmal kann sich in der Hinsicht auch noch was ändern. Aber es war schon so, sobald das Brustwachstum stattgefunden hat und so, hat man immer mehr gemerkt, man schämt sich. Also das war so nochmal das i-Tüpfelchen, was einen noch mehr da drin gedrängt hat, dass man gesagt hat, oh, vorm Spiegel stehen nackt muss man jetzt nicht unbedingt. Und dann war es auch viel Austausch mit Freunden, ehrlich gesagt, so einfach um Sicherheit zu bekommen oder wie die das vielleicht sehen. Und dann war es ganz viel auch, dass man sich bei YouTube oder Instagram über die Sachen informiert hat. Ja, und dann ganz offiziell wurde es dann mit der Namensänderung 2019. Leider hat die sehr lange gedauert, weil ich da noch nicht das Selbstbestimmungsrecht hatte. Ich hatte noch mit der Prozesskostenhilfe und alles, mit vor Gericht gehen, unabhängige Gutachter. Das hat sich schon sehr lange gezogen, muss man leider sagen. Ja, aber zuvor habe ich schon im Fachabi gesagt, dass ich halt noch mit Jan angesprochen werden möchte. Ja, und dann ging alles recht flott.
Wie hat denn dein Umfeld reagiert? Also Familie, Schule, Freundinnen, Freunde, eben auch die Teamkameradin?
Ganz, ganz entspannt. Also ich weiß nicht, ob manche sich das vielleicht sogar schon vorher gedacht haben, aber es war niemand wirklich verwundert oder dagegen oder hat irgendeinen blöden Kommentar gegeben. Es kam sogar eine Lehrerin zu mir und meinte, so selbstbewusst wie du auftrittst, gibt es so gar nicht die Möglichkeit, dass jemand was Negatives sagen kann. Da dachte ich so, okay, hört sich nicht schlecht an. Nein, aber ich habe von jedem von Tag 1 an vollste Unterstützung.
Ich habe mich das gefragt nach dem ersten Gespräch, weil also du bist ja schon total entspannt mit dem Thema und ich finde es immer wichtig, also auch mit dem drüber sprechen, ich finde es immer wichtig an der Stelle zu sagen, es gibt ja überhaupt keinen Anspruch, dass jemand darüber spricht, wie dieser Prozess abgelaufen ist, weil das ja eine sehr private Sache ist. Gleichzeitig ist es natürlich hilfreich, wenn man sagt, es herrscht im Moment rund um diese Thematik sehr viel Ideologie, es wird werden sehr viel Zerrbilder entworfen und wenn man mit Menschen darüber sprechen kann und einfach zeigen kann, hier guck mal, so und so ist das gelaufen, da ist eine Person, der geht es dadurch gut, dass sie eben sein kann, wer sie ist und wo ist eigentlich irgendwie das Problem, also von genau den Leuten, die mit solchen Zerrbildern arbeiten, ist es ja natürlich total das Geschenk. Glaubst du, dass diese Offenheit bei dir auch was damit zu tun hat, dass du eben eben in deinem Umfeld so positive Reaktionen erfahren hast? Weil das ist ja nicht selbstverständlich, leider.
Ich glaube schon, weil es gibt nicht so viel Scheu, dass man mich direkt Sachen fragt. Also ich sage auch, wenn ihr Fragen habt, dann fragt mich. Klar, manche hier und da vielleicht Hemmungen, aber ich sage immer, es gibt keine blöden Fragen, weil ich denke mir halt andersrum, würde ich auf eine Person treffen, würde ich ja auch verschiedene Fragen vielleicht haben und dadurch würde ich sie vielleicht auch besser verstehen oder auch einfach, weil es mich interessiert. Und dann sehe ich es halt einfach so, umso offener ich damit umgehe, umso mehr kann ich aufklären und umso weniger grübeln darüber oder urteilen vielleicht auch darüber, weil sie gar nicht so die Chance dazu dann haben.
Du hast das schon so ein bisschen angedeutet mit YouTube und so, aber was waren denn für dich so Quellen, wo du dich selber informiert hast? Also weil es ist ja das eine, selber irgendwie zu merken, okay, so und so ist es, und das andere ist es ja dann vielleicht auch, weiß nicht, Wörter dafür zu finden, zu wissen, wie kann ich für meine Rechte einstehen, was ist eigentlich genau der Weg, den ich jetzt irgendwie gehen kann? Wie hast du das gemacht?
Tatsächlich, früher war ich öfter mal auf dem CSD, und da kommt man ja wirklich mit allen zusammen und da hat man sich auch einfach mal ausgetauscht und auch wie so die Wege von den anderen war oder wie die vielleicht angefangen haben oder auch zum Beispiel mit den Krankenkassen und allen drum und dran. Ja, und dann war es halt einfach auch viel informieren im Internet, ne? Also der Austausch und informieren im Internet war so das Ding, ja.
Und hast du, es geht ja dann natürlich auch um medizinische Fragestellungen, war das ein Thema, was auch in irgendeiner Form mit Angst begleitet war oder war das was, wo vielleicht auch irgendwie eher so eine Art Vorfreude irgendwie bei dir stattgefunden hat? Wie würdest du das beschreiben?
Also ich muss sagen, bisher war es einfach nur Vorfreude. Ich hatte leider hier und da schon Komplikationen, wo man sagen muss, das gehört leider auch mit dazu. Aber es ist einfach die Vorfreude, den Schritt weiter zu sein. Also vor der nächsten OP, vor der Falloplastik, also den Aufbau, muss ich sagen, habe ich schon Respekt, keine Angst, aber Respekt, einfach weil es ein Rieseneingriff ist. Und ich selber ein bisschen Medizin verstehe aufgrund des Berufes. Ja,
du bist
da ist
Physiotherapeut,
schon,
ne?
Ja. hat man schon einen gewissen Respekt, aber die Vorfreude ist viel größer als der Rest.
Kannst du in Zeit ermessen, was das für ein Prozess war? Also von dem Zeitpunkt, wo du angefangen hast, eben dich auch auf den Weg zu machen, bis zu dem Punkt, wo du jetzt sagen würdest, man ist ja nie fertig als Mensch, egal jetzt wie, aber so der Kernprozess ist quasi abgeschlossen.
Also 2019 hat es mit Hormonen auf jeden Fall gestartet. Ja, also ich sag mal so, mein Ziel ist ja dieses Jahr den Aufbau zu machen. Und dann hoffe ich toi toi toi, ohne Komplikation, ohne alles, so dass ich nicht zusätzlich noch eine OP brauche und dann hoffe ich, dass ich spätestens in 2 Jahren komplett fertig bin. Man muss aber auch einfach dazu sagen, so einen Zeitrahmen zu sagen, finde ich, ist schon recht schwer. Es gibt welche, die machen eine OP nach dem anderen. Da geht alles gut, aber andersrum muss man halt auch einfach auf seinen Körper hören, auch wenn man gerne mal sagen möchte, ich will jetzt fertig sein, ich möchte schneller. Aber man muss schon auf seinen Körper da hören. Der muss sich erstmal richtig regenerieren, bevor ich halt wieder den OP antue. Und halt auch, der Job muss es teilweise mitmachen, finde ich. Weil ich habe immer wieder gewartet, sag ich mal. Ich war noch in der Ausbildung, als es gestartet ist. Und da hat man nur bestimmte Fehltage. Dadurch war ich jetzt ein bisschen gebremst. Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich schon fertig. ja, deswegen, also so ein Zeitfenster ist immer schwierig. Je nachdem, ne, was für einen Job man hat oder ob man noch in der Ausbildung ist. Sonst kann man das eigentlich recht schnell, wenn der Körper mitkommt, gut innerhalb 2-3 Jahre durchziehen, wenn man möchte.
Wie sind denn deine Arbeitgebenden umgegangen mit dem Thema? Hast du das da offengelegt oder hast du versucht, das da nicht zu besprechen?
Also die obersten Chefs wussten es bisher immer, weil ich einfach nicht die Lust hatte, dass wenn ich dann doch mal länger ausfalle, manche OPs dauern ja leider ein bisschen länger, dass es dann heißt, der ist nur krank oder ne, ich wollte einfach keine Unruhe stiften und wollte von vornherein sagen, damit die wissen, was halt auf die zukommen kann. Waren auch tatsächlich alle fein mit. Manchmal gab es halt leider Mitarbeiter, die noch nicht so auf den Stand von heute sind, sag ich mal so. Ja, da war vielleicht mal ein bisschen schwierig, aber sonst bisher hatte ich da auch zum Glück noch keine Probleme.
Und das Thema Sport hatten wir ja eingangs schon. Also du spielst eben Fußball und bist auch nach wie vor in deinem Team. Jetzt ist es ja so, durch das, was, ich sag mal, an Negativpropaganda passiert in Richtung Transpersonen, ist es ja in vielen Bereichen schwierig, Sport überhaupt so auszuüben, wie man sich das vielleicht vorstellt. Was für eine Rolle hat denn der Sport für dich gespielt in dieser ganzen Phase und auch die Tatsache, dass du eben in deinem Team so aufgefangen warst?
Eine sehr wichtige. Einfach aus dem Grunde, das Team steht hinter mir, das feuert mich mit an, sage ich mal, freut sich mit mir auf die nächsten Schritte. Es kommen teilweise Spielerinnen zu mir und sagen, es ist so schön zu sehen, wie du selbstbewusster wurdest von OP zu OP. Oder es ist so schön zu sehen, wo du jetzt schon stehst, was für einen Weg du schon hinter dir gemacht hast. Und einfach dieser Ausgleich, wenn mal was nicht geklappt hat, man kann zum Fußball gehen, der Kopf geht frei, man weiß, die unterstützen einen alle. Jetzt leider mal ein gutes Beispiel. Wir haben gestern ein Auswärtsspiel gehabt und es war einfach der Fall, dass homophobe und sexistische Kommentare leider von der Herrenmannschaft des Vereines kamen. Und dann war es auch so, dass mein Team direkt hinter mir stand und meinte, das geht gar nicht. Wir können das nicht immer auf uns sitzen lassen. Ich bin dann sogar auf die zugegangen und meinte so, muss sowas sein? Ich so, wenn, dann kommt zu mir, fragt mich selber. Da war es natürlich wieder leider keiner. Aber es kam wirklich größtenteils von denen aus, dass sie gesagt haben, irgendwo ist eine Grenze. Ne, dass mal Kommentare kommen und so, das kann ich ja irgendwo verstehen. Ne, es ist trotzdem auch irgendwo Adrenalin und wenn ich da mal eine Grätsche raushaue, dann ne, kann ich es vielleicht manchmal ein bisschen verstehen, obwohl jeder grätschen kann. Aber ich finde, es gibt einfach eine Grenze. Und da muss ich sagen, ist mein Team wirklich Feuer und Flamme und steht immer hinter mir. Und teilweise stört es die mehr als mich. Ja.
Aber ist ja auch also auf eine Art wieder bezeichnend. Ihr habt ein Spiel, Frauenteam gegen Frauenteam und das Männerteam der Gegnerin stellt sich dann dahin und haut homophobe Sprüche raus.
Ja, also man muss leider sagen, es sind meistens Männer, obwohl ich auch viele kenne, vor allem bei mir im Verein, die Herren, die stehen alle hinter mir, aber es sind meistens wirklich Männer am Rand oder dann von unseren Herren die Gegner, die leider oft was raushauen, sage ich mal. Ich finde es schade, vor allem, weil Testosteron macht kein Können, ne, und das ist das Wichtigste, dass die Leute einfach mal verstehen, durch Testosteron lerne ich nicht Fußball spielen, zu grätschen, Pass zu spielen oder sonst was. Natürlich verändert sich mein Körperbau irgendwo, aber es kann jemand auch ins Fitnessstudio gehen als Frau, kann trainiert sein oder kann eine andere Körperproportion haben und kann dadurch auch einen Vorteil gegenüber anderen haben. Und das müssen einfach viele einfach mal verstehen oder auch einsehen.
Aber das ist tatsächlich dann immer die Argumentation, oder? Oder die Diskussion. Also es geht immer um ein vermeintliches, in Anführungszeichen, Erschleichen von Vorteilen. Also was, wie kann diese Person in diesem Team sein? Die ist ja dann ein unfairer Wettbewerbsfaktor quasi, oder?
Leider ja. Das ist das Hauptargument. Andersrum muss man aber auch sagen, wenn man keine anderen Argumente liefern kann, nimmt man immer das, was am einfachsten ist oder worauf man sich beharren kann, wenn man ganz fest dran glaubt, dass es auch daran liegt.
Ist das ein Thema, wo du so das Bedürfnis hast? Also ich frage mich das dann, ne? Auf der einen Seite, warum soll man solchen Leuten überhaupt Argumente für oder gegen irgendwas liefern, weil wenn jemand mit solchen homofeindlichen Sprüchen ums Eck kommt, ist die Person ja in der Regel nicht an einem Austausch auf Augenhöhe interessiert, sonst würde sie halt nicht homophob rumpöbeln, sondern irgendwie sagen, kann ich dir dazu Fragen stellen, ich bin irgendwie in dem Thema nicht drin oder so. Aber hast du dann das Bedürfnis, irgendwie so deine Fakten quasi so to have your ducks in a row und dann so sagen zu können, so und so ist es, das und das ist der medizinische Stand oder ist das was, wo du so sagst, pff, die, damit beschäftige ich mich irgendwie gar nicht?
An sich beschäftige ich mich null damit, weil die Leute machen es ja hinterrücks. Ins Gesicht trauen die sich's ja nicht. Gestern war einfach ein Punkt, wo ich gesagt habe, es muss wohl sehr Übermaß genommen haben, so wie sich aufgeregt wurde, wo ich dachte, okay, die sitzen da jetzt, dann gehe ich mal den Schritt auf die zu. Aber sonst ist mir das wirklich egal, ne? Wenn welche was sagen, sollen sie sagen, wenn sie dadurch glücklich sind. Aber die kläre ich nicht auf. Wenn mich jemand fragt, bin ich bereit. Es gibt ja auch manche, die dann das vielleicht doch einsehen und dann nachher auf mich zukommen und fragen, dann bin ich jederzeit bereit, darüber zu reden, das aufzuklären, aber wenn man so feige, ich nenne es mal feige ist und am Spielfeldrand pöbeln kann oder so, dass ich es nicht höre, sollen sie es machen. Wenn sie sich damit zufrieden geben, finde ich sehr schade, weil es gibt Leute, die das, denen das nicht so egal ist, nenne ich mal, oder die damit es schwieriger haben, umzugehen, weil vielleicht das Umfeld auch nicht so gut ist, die dann drüber nachdenken, sollte ich das wirklich tun oder sollte ich dem Ganzen aus dem Weg gehen, indem ich lieber aufhöre? Und das würde ich halt sehr, sehr, sehr schade finden, weil damit erreichen die Leute das, was sie möchten.
Ja. Was kannst du denn sagen so über das, wie sich dein Körper für dich im Sport anfühlt? Also hat sich das verändert, die Wahrnehmung des Körpers in dem Prozess?
Also ich bin jetzt nicht das Beispiel, was sehr breit geworden ist, dadurch muss ich sagen. Ich gehe jetzt aber auch nicht ins Fitnessstudio oder ähnliches. Die Hüfte verändert sich gleich, muss man sagen. Klar gibt es hin und wieder auch Transgender, die echt breit werden. Mhm. Man muss aber auch dazu sagen, wer viel trainiert, der kann aus seinem Körper auch viel machen. Mhm. Ne? Klar haben es Frauen ein bisschen schwerer, dagegen möchte ich auch nichts sagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich breit gebaut bin. Mhm. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich da jemanden mal eben so umhaue. Natürlich im Zweikampf bin ich körperbetont, aber das war ich schon immer. Egal, ob als Frau oder jetzt. Ja, an sich primär halt die Körperbehaarung. Und glücklicherweise die Stimme, die manchmal auch noch ein bisschen versagt. Aber sonst, ja.
Die Körperbehaarung hat ja keinen Einfluss auf den Sport.
Das stimmt, aber das ist so das, weshalb primär gesagt wird, ne? Aufgrund des Bartes vor allem. Na, aber sonst vom Körperbau her bin ich jetzt nicht sehr stabil.
Ist jetzt natürlich vielleicht eine schwierige Frage, weil du ja nur die eine Seite miterlebt hast. Wenn man als außenstehende Person diese Diskussion und auch eben das Thema Anfeindung beobachtet, hat man schon den Eindruck, dass Transfrauen davon nochmal mit einer anderen Wucht betroffen sind als Transmänner. Deckt sich das mit deinem Eindruck oder sagst du, nee, das ist einfach nur eine Außensicht, das empfinde ich selber gar nicht so?
Nee, da gehe ich schon mit, leider, muss ich sagen. Mhm. Man muss dazu sagen, die haben es aber auch einfach schwerer. Aufgrund der Stimme, da ist es ja wirklich oft sehr schwer, dass die Stimme höher wird. Mhm. Da wird ja sehr viel mit Logopädie gearbeitet. Und ja, da muss ich auch sagen, das tut mir teilweise einfach leid, weil vom Außen wird man den gar nicht ansehen. Und dann kommt die Stimme und dann haben Leute wieder gefundenes Fressen. Ne? Mhm. Ich finde es richtig, richtig schade, aber da muss ich leider mitgehen, das stimmt schon.
Ist es denn für dich so, dass du sagst, du möchtest irgendwann an einen Punkt kommen, wo das überhaupt keine Rolle mehr spielt in deinem Leben, also die Tatsache, dass du trans bist, oder ist es so, dass du sagst, nee, das ist so stark ein Teil meiner Identität, ich möchte darüber auch immer offen sprechen?
Schwierige Frage. Es wird immer ein Teil von mir sein und ich werde da immer zu stehen. Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwo in den Raum gehe und das präsent machen muss. Ich war tatsächlich jetzt auch auf einer Hochzeit von zwei Frauen und wir hatten ein Fotospiel. Da war ein Foto queere Freunde. Und dann bin ich auf dieses Foto gegangen und nachher haben alle gefragt, warum ich auf diesem Foto war. Das fand ich sehr witzig, weil manchmal kommt auch die Frage auf, ob man mir das anerkennt oder nicht. Und da sage ich immer, weiß ich nicht, ich selber sehe mich ja nicht so wie andere. Deswegen glaube ich schon, dass es nicht immer Thema sein wird. Klar, im Sportbereich auf jeden Fall, aber das habe ich mir jetzt auch ausgesucht, vor allem als Ansprechpartner. Aber so, wenn mich jemand fragt oder irgendwas ist, werde ich immer dazu stehen und werde es nie verheimlichen. Ja, also ich sag mal so, in der Waage von beiden.
Wobei man ja eh auch sagen muss, so bei diesem Thema, mit dem sieht man jemandem irgendwie was an oder nicht, das hat ja sehr viel mit Sehgewohnheiten zu tun, ne? Das weiß man ja eben auch, also dass es bestimmte Bilder davon gibt, wie ein Mann oder eine Frau vermeintlich auszusehen hat oder eben so sehr starke Stereotype und Schubladen für Optik. Und da könnte man wahrscheinlich Leuten, die sich in diesem Thema für die totalen Checker halten, 20 Bilder hinlegen von Cis- und Transpersonen und je nachdem, wie sehr die halt in bestimmte Schubladen passen, wäre das halt überhaupt nicht leicht, die zuzuordnen, weil es ja letztlich auch einfach Schnuppe ist.
Das stimmt, das stimmt.
Ein Thema, das ja schon relativ sensibel ist, wenn es um Gender geht, ist Sprache. Und so die Frage, wie kann man verhindern, also bestimmte Dinge zu reproduzieren. Also mir ist vorhin beispielsweise, habe ich wieder homophob statt homofeindlich gesagt. Also dabei ist eine Phobie ja eigentlich nichts, was man so einfach ablegen kann und eine Feindlichkeit halt schon. Also da könnte man jetzt schon sagen, ne, dass das eigentlich ist homofeindlich der bessere Begriff. Es gibt viele Begrifflichkeiten, von denen Menschen sich verletzt fühlen, die durch diese Prozesse gehen. Ich habe es auch wieder es gibt so ein bisschen Berichterstattung über dich, da fallen dann auch oft Formulierungen, wo man eigentlich, wenn man über diese Themen beispielsweise auch schreibt oder spricht, eben ganz klar beigebracht bekommt, so bitte nicht. Das ist eben was verletzt, ohne jetzt davon zu viel zu reproduzieren, aber doch mal als ein Beispiel, wenn halt dann beispielsweise irgendwo steht, war eine Frau und ist jetzt ein Mann oder hat sich entschieden, als Mann zu leben. Also wenn diese ganzen Sachen so ein bisschen vereinfacht und teilweise vielleicht auch eben falsch zugeordnet werden, also statt halt beispielsweise zu sagen, jemand war immer ein Mann und hat eben eine körperliche Anpassung irgendwie vorgenommen. Wie ist das für dich denn mit der Sprache? Gibt es da viele Dinge, wo du so sagst, nee, das finde ich so nicht gut oder das verletzt mich? Oder sagst du eher jetzt auch so in deiner Rolle, du benutzt vielleicht auch mal Begrifflichkeiten oder Formulierungen, wo andere eine Augenbraue hochziehen, um Sachen zu verdeutlichen für jemanden, der sich mit dem Thema gar nicht auskennt? Wie stehst du dazu?
Also ich achte jetzt ehrlicherweise nicht so drauf, muss ich ehrlich so zugeben, aber einfach, weil ich selber damit nicht so Probleme habe. Ich weiß, es gibt viele, die nicht möchten, dass man weiß, dass sie mal eine Frau waren. Das ist auch vollkommen legitim. Ich muss jetzt auch nicht in jeden Raum gehen und sagen, ich war mal eine Frau. Ne, so ist es jetzt auch nicht. Aber aufgrund dessen, dass ich, sage ich mal, jede Woche auf dem Sportplatz bin, ne, ist es schon recht viel Thema, weil man da auch teilweise aufklären muss oder die Leute das verstehen wollen. Deswegen finde ich das nicht schlimm, dass auch so geschrieben wurde teilweise. Und generell mit den Wortwahlen bin ich so, dass ich sage, mich verletzt es jetzt nicht, aber je nachdem, wen ich gegenübertrete oder je nachdem, wen man trifft, sollte ich vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr drauf achten, weil ich es ja selber nicht so sehe oder empfinde, aber andere halt schon. Deswegen finde ich, das kommt immer auf die Person drauf an, auch wer mir gegenübertritt, ob ich darauf achten, was heißt muss, aber wie ich was formuliere.
Ja, ich meine, ist ja, finde ich, auch also eigentlich eine total logische Erkenntnis, aber trotzdem was, wo man dann erstmal so einen Moment drüber nachdenken muss, ne? Also auch nicht jede Person, die diese Prozesse durchläuft, empfindet das eben gleich. Und ich habe schon, also ich meine, ich glaube ja, du bist insgesamt ein relativ entspannter Typ, ne? Also so kommst du zumindest eindeutig rüber, auch bei anderen Themen. Und es gibt halt eben Menschen, das darf man, glaube ich, nicht vergessen, die diesen Weg auch so im Umfeld nochmal gegen ganz, ganz andere Widerstände gehen oder die eben vielleicht eine sehr, ja, schwierige, einen sehr schwierigen Prozess damit haben, da hinzukommen. Und es ist schon wichtig, wenn man in diesen Themen unterwegs ist, darauf zu hören und zu achten, was passt für die Person, die mir da jetzt eben gegenüber sitzt. Da bist du ja dann auch bald eben in der Rolle dann nicht, also natürlich hast du die betroffenen Rolle auch, aber wenn du jetzt beispielsweise in der Beratung bist, dann ist das ja nicht deine Rolle, ne? Dann hast du eine betroffene Person dir gegenüber und dann bist du wiederum derjenige, der dann eben auch die entsprechende Rücksicht nimmt.
Ja, also da muss es halt sehr formal und sachlich bleiben, sage ich mal, vor allem wenn man die Person nicht kennt. Aber das finde ich ist auch vollkommen in Ordnung, weil ich weiß ja, dass es nicht jedem so geht, dass nicht jeder im Umfeld so offen ist und dass manche es echt schwer haben und da möchte man auch keinen zu nahe treten oder verletzen. Deswegen finde ich das generell gar nicht schlimm, dass man erstmal versucht halt recht neutral zu reden und auch versucht vielleicht sogar erstmal zu vermeiden, irgendwie in die Richtung der Wortwahl zu gehen, ne? Mhm. Dass man wirklich versucht, gar nicht so, dass man in den Zwiespalt kommt, kann ich jetzt das unterschreiben oder kommt das blöd? Mhm. Ne? Kann ich der Person damit verletzen oder nicht? Weil vor allem jetzt als Vertrauensperson möchte ich, dass die sich öffnen können, dass die mir das Vertrauen schenken, dass sie sich trauen, egal was für eine Situation ist, mit mir zu sprechen. Und da möchte ich nicht, dass jemand denkt, oh, er hat jetzt das Wort geschrieben und damit hat er mich verletzt. Ne? Mhm. Ich möchte gar nicht erst die Fläche geben, dass sich jemand unwohl fühlt oder ich den verletzen könnte.
Wie wichtig wäre denn eine Person, wie du sie jetzt sein wirst, für dich gewesen in dem Prozess? Oder war, also du hast es ja jetzt schon ein paar Mal angedeutet, es gab eine Person, mit der du im Verband in Kontakt warst. War das auch schon gezielt eine Ansprechperson für die Themen? Oder war das einfach eine Person, die sich des Themas dann angenommen hat?
Die Person hatte sich dem Thema angenommen. Und war auch viel mit dem Passaustausch, weil wie machen wir das jetzt mit der Namensänderung, weil es möchte jetzt nicht Falsches sagen, aber ich meine, es gab oder gibt nur männlich, weiblich. Und da war dann die Frage, wie wird was eingetragen oder generell, wie ist der Ablauf mit der Namensänderung, was muss dahin geschickt werden zur Passstelle, wie wird das vermerkt, das war ja schon noch ein Prozess. Da gibt es jetzt teilweise schon Personen, mit denen ich zusammenarbeite, die mit der Passstelle zu tun haben. Zum
Spielerpass, Beispiel, ne, muss man einmal sagen, damit die Leute nicht denken, hä, von was für einem Pass reden die beiden die ganze Zeit. Also es geht um den Spielerpass, ne, oder Spielerinnenpass. Ja,
da arbeite ich mit einer Person ganz eng zusammen, dass, wenn auf sie Spieler zukommen, die Transgender sind, dass ich dann eine Info bekomme oder halt, wenn ich eine Info bekomme, dass ich ihr direkt weitergebe oder dass ich den Leuten sage, ihr müsst das und das an die Spielerpassstelle schicken, damit das schneller abläuft. Ne, damit da nicht sich verzögert oder länger dauert, weil man möchte ja schon recht schnell seinen Namen dann auch im DFB-Net geändert haben. Ja.
Und
die Person war halt froh, dass ich mich sozusagen auch irgendwo gemeldet habe und jetzt auch denen helfe, weil sie meinte für sie, sie kann sich da nicht hineinversetzen. Mhm. Ne? Sie war zwar immer der Ansprechpartner und sie wurde auch immer wieder gefragt, aber sie konnte ja nie das Empfinden oder Ähnliches so den Leuten geben. Und das war denen ganz, ganz, ganz wichtig, damit man da halt auch eine gute Zusammenarbeit hat und dass man die Leute behält und nicht jeder aufhört mit dem Sport, den die möchten.
Das ist, finde ich, halt so wichtig, ne? Also, dass der Ansatz ist, in so vielen Sportverbänden die Leute rauszupressen. Und es geht aber ja genau um das Gegenteil. Es geht darum, sie zu behalten und ihnen diesen Raum weiterzugeben. Und also, weil, was du jetzt gerade gesagt hast, dass die Person zu dir gesagt hat, sie kann das nicht nachvollziehen. Ich glaube, was noch ein anderer Punkt ist, was du jetzt als Ansprechpartner Menschen gibst, ist, dass sie sehen, wie gut es jemandem gehen kann, der oder die diesen Weg gegangen ist. Ne? Also du bist ja schon auch ja, eine Art Role Model und Vorbild für die Leute, die sich auf diesen Weg begeben wollen. Ist das eine Rolle, mit der du dich wohlfühlst?
Ja, weil ich einfach die Regel herausfinden konnte, sag ich mal. Und somit bei uns, vor allem im Dortmunder Kreis, ich glaube, es waren 2 Leute, auch direkt helfen konnte und die mussten dann nicht aufhören, Fußball zu spielen. Oder einer war zum Beispiel, der hat mir geschrieben, du, wie sieht die Regel aus, was kann ich da machen? Ich bin eine kurze Zeit ins Männerteam gegangen, habe mich aber sehr unwohl gefühlt. Gibt es die Möglichkeit, dass ich doch bei den Frauen spielen kann? Und da kann man halt recht schnell über Instagram als Beispiel zum Austausch und denen konnte ich direkt helfen und die mussten nicht halt auch rumtelefonieren. Da war es dann einfacher und das war mir wichtig, weil es war schon viel hin und her telefonieren und hat schon eine Weile, sag ich mal, gedauert, bis man an die richtige Person kam, weil ich war nicht direkt auf Alexander Popp. Ich war vorher natürlich erst beim unteren Kreise, wo es mir aber dann im Prinzip nicht gereicht hat, die Aussage, wo ich dann erst weitergegangen bin. Und so konnte ich den Leuten helfen und sagen, so und so ist die Regel, hier ist der Absatz, den habe ich denen tatsächlich dann auch geschickt. Und dann die so, Dankeschön, jetzt kann ich halt weiterspielen. Und das war mir ganz wichtig.
Ich finde es ja schon lustig, dass du ausgerechnet Alexandra Popp geschrieben hast. Also nicht irgendwie jemanden beim DFB oder beim Verband oder so, sondern eben Alex. Wie bist du, also wie ist dieser Gedanke zustande gekommen, zu sagen, ich wende mich jetzt ausgerechnet an die, damals war sie ja wahrscheinlich noch, ne, Kapitänin der Nationalmannschaft.
Ja, also ich sag mal so, Alexandra Popp war immer so das, finde ich, mit das Aushängeschild, die kannte fast jeder. Lustigerweise, die war auch öfter mal bei uns am Sportplatz, nicht zu der Zeit, wo ich da war, aber einer aus unserer Mannschaft kannte die sehr gut. Aber ich dachte mir so, ich brauche eine bekannte Person, die viele Kontakte hat. Und dann dachte ich mir so, okay, sie spielt für Deutschland, sie ist sehr bekannt, sie wird mir helfen können, ne? Oder wenigstens was dazu sagen können, weil oder wenn nicht, würde sie fragen. So habe ich sie von vornherein eingeschätzt, dass sie sehr hilfsbereit ist, auch wenn ich sie nicht kenne, aber so wie sie sich gibt. Ja, und es war dann zum Glück direkt der Fall.
Sagt halt einfach auch sehr viel über sie aus, dass sie antwortet auf so eine Nachricht. Ne? Ich glaube, das würde jetzt auch nicht jede Person mit ihrem Bekanntheitsgrad machen, sich überhaupt noch selbst mit den Instagram-Nachrichten, die man bekommt, auseinandersetzen. Da rauscht ja sicherlich relativ viel rein jeden Tag.
Das stimmt. Und jetzt kommt es auch noch nach Dortmund.
Ja. was ich mich gefragt habe, als du diesen Weg angefangen hast, war die gesellschaftliche Situation ja schon, muss man sagen, noch eine andere. Und eigentlich war man da, also wenn du sagst, die Namensänderung war 2019, ich glaube, das Coming Out war 2018, ist das richtig?
Ja, ungefähr, ja.
Da hatte man ja eigentlich das Gefühl, da bewegt sich viel in eine Richtung, ich sag mal, von der man eigentlich hoffnungsfroh war. Und die letzten Monate oder vielleicht auch eher sogar 1,5 Jahre erleben wir ja schon in vielen gesellschaftlichen Bereichen einen Backlash. Wie geht's dir denn, wenn du beispielsweise mitbekommst, was in den USA passiert? Ist das was, wo du dir Sorgen machst oder ist da auch deine Zuversicht größer als die Angst?
Boah, also wenn ich das so lese, denke ich mir immer so, die armen Menschen vor Ort. Also, ich finde das ganz schlimm, weil ich denke mir so, wir sind in einer Welt angekommen, wo wir eigentlich leben können, wie wir wollen. Und dann geht man da wieder den Schritt zurück. Und es ist auch so, dass ich sage, ich würde da jetzt nicht hinfliegen. Ne? Also, da sind jetzt Fragen natürlich, man kann jetzt übertrieben gesagt sagen, woher wissen die es unbedingt bei mir? Aber man weiß nie, worauf die zugreifen können oder nicht. Und da denke ich mir so, das Risiko gehe ich nicht ein und würde da jetzt hinfliegen. Ne? Was ich schade finde, aber ich finde es für die Leute vor Ort, tut es mir unfassbar leid. Weil, ich sage mal jetzt als Beispiel, würde das jetzt hier kommen und ich bin kurz vor der großen OP und auf einmal kommt eine Änderung. Ich glaube, ich wäre zutiefst am Boden, weil man ist so kurz vor seinem Ziel und dann passiert jetzt das. Also, ich will mir gar nicht vorstellen, wie es denen innerlich geht.
Glaube, man darf nicht unterschätzen mit Blick auf ein Land, was eine große Demokratie war bis vor kurzem und was also aktuell den Anschein überhaupt nicht mehr macht, dass solche Sachen halt sehr schnell kippen können. Deswegen vielleicht ist es immer so ein bisschen dick irgendwie. Ich will jetzt nicht sagen, hast du eine Botschaft oder so, aber gibt es irgendwie was, wo du so sagen würdest, das wünschst du dir von Cis-Personen im Umgang einerseits mit Transpersonen, aber zum anderen vielleicht auch, was so das für sie einstehen und irgendwie wie man draufschaut, wie man miteinander umgeht, angeht.
Also eigentlich ein normaler Umgang. Ne, weil einfach, warum muss man Unterschiede machen? Wenn jemand Fragen hat, natürlich, ich sage das so einfach, dann fragt mich. Ne, andere würden nicht gefragt werden wollen. Aber ich finde einfach, ich belästige niemanden damit, ich störe niemanden damit. Ne, deswegen denke ich immer, leben und leben lassen. Und würde nicht so viel Thema kommen damit, glaube ich, wäre das auch nicht so hoch geschrieben, sage ich mal. Oder man wird so viele Unterschiede machen. Ne? Ja, natürlich ist nach dem Aufbau ein Unterschied zum Cis-Mann. Dagegen sage ich auch gar nichts. Ne? Das ist einfach so, das ist auch in Ordnung. Da sind manchmal so die meisten Dispute, sage ich mal. Wenn die Frage dann kommt, darfst du dir die Größe aussuchen? dann
Das
sieht
ist
man
dann
manchmal so
plötzlich
ein bisschen.
interessant, ja.
Ja, aber dann sieht man manchmal auch so, das Ego ist vielleicht doch ein bisschen gekränkt, so. Aber ich denke mir halt immer so, wir machen uns auch einen Kopf, was für eine Größe. Aber ich glaube, das ist wirklich nur Thema, dass wir drüber denken, oh, ist jetzt zu groß, zu klein, einfach weil es generell so ein Thema ist. Ne? Und ja, das ist so, ja.
Aber das ist ja echt, also ein bisschen wild tatsächlich, finde ich. Also, dass das Thema dann irgendwie das ist, was interessant ist. Also, weil wenn du jetzt sagst, mit dem ganz normaler Umgang und eben jede Person so leben lassen, wie es für die Person eben richtig ist, das wäre ja sowieso eigentlich in einer idealen Welt, also die Grundvoraussetzung. Nur da wir in dieser idealen Welt halt uns aktuell nicht befinden, ist, finde ich, dann immer noch so die Frage, also zu sagen, ich lasse eine andere Person so leben, wie sie es möchte. Das reicht eigentlich in Zeiten wie diesen fast nicht. Oder es reicht tatsächlich nicht nur fast nicht, sondern es reicht nicht, sondern man muss sich ja dann wiederum gegen die Leute, die sowas wie einen Backlash eben anschieben, auch laut positionieren. Weißt du, wie ich meine? Es reicht ja nicht einfach, wenn jemand beobachtet, dass du beispielsweise transfeindlich angemacht bist auf dem Fußballfeld, dann langt es ja nicht, wenn die Person sich sagt, naja, ich lasse ihn ja so sein, wie er ist, sondern eigentlich muss die Person sich ja dann hinstellen und muss dagegen halten, weißt du? Also das wäre ja eigentlich das, was es aktuell braucht. Wenn es die negativen Stimmen gibt, dann muss es auch die positiven geben, die irgendwie da ein Gegengewicht setzen und sagen, nee, wir wollen aber nicht Teil irgendwie von so einer Rückentwicklung sein, sondern wir stehen halt eben für diese Offenheit und für dieses, jede Person kann das Leben selbstbestimmt leben.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Nur leider muss man in dem Fall auch sagen, selbst wenn man dagegen was sagt, es bringt teilweise leider nichts. Die Leute haben die Meinung, die stehen dazu und selbst wenn man versucht, was dagegen zu sagen, da kommt halt nichts an. Ne, die dreschen einfach immer mehr. Deswegen habe ich mittlerweile die Einstellung, okay, man versucht es vielleicht auf andere Wege. oder man geht dran vorbei und ignoriert es einfach. Ist zwar auch nicht schön, aber das pusht sich so hoch, so dass sogar wir was den Leuten gesagt haben und da standen Leute daneben und von uns hat jemand die Wortwahl benutzt, kriegen das Maul nicht auf, wenn man vor denen steht. Und dann standen wirklich Leute daneben und haben gesagt, findet ihr jetzt gut das Wort Maul besser? Und dann kam die Aussage, ja, natürlich, aber er ist homophob, sexuell, sexuelle Äußerung, homofeindlich. und da ist Maul noch vielleicht untertrieben, so, ne? Mhm. Und dann war das das Einzige, was die nebenstehenden Personen gesagt haben, ob Maul das richtige Wort wäre. Und ich stand da so, okay, wow.
Ja, ja, da, genau.
Darauf muss man jetzt pochen. Aber das und dann kam jemand, ja, das ist von denen ja natürlich auch nicht gut.
Ja.
So, und dann denke ich mir so, okay, komm, es bringt einfach nichts.
Ja,
ne?
Ja.
Schade, aber es bringt in der Hinsicht leider nichts. Ne? Auf dem CSD finde ich das immer schön. Da sind sehr viele sehr laut und da kann man sich viel austauschen und da kommt teilweise dann mal was an, aber an so Sportplätzen muss ich leider teilweise sagen, nicht.
Das ist aber auch also so ein mieser Klassiker, also dass irgendjemand diskriminiert, dann gibt es Verteidigung gegen die Person, also für die, es gibt dann eine Verteidigungsrede für die Person, die diskriminiert wurde, in der irgendwie vielleicht sprachlich an der einen oder anderen Stelle nicht sonntagsredentauglich formuliert wird und daran wird sich dann aufgehängt und nicht mehr an der Diskriminierung. Also das ist ja Gaslighting par excellence.
Ja, aber das ist halt das, was dann teilweise kommt.
Ja.
Leider. Aber.
Ja, aber also die Erfahrungen, die du mit deinem Team machst, das finde ich wirklich schön zu hören. Wie lange kannst du denn jetzt noch spielen dort? Oder weißt du für dich schon vielleicht auch, also unabhängig von deinem Prozess mit der Anpassung, einfach was die sonstige Lebenssituation angeht, dass du dann aufhörst oder wechselst du oder wie ist der Plan?
Also ich mache die Saison noch zu Ende und dann höre ich auf, sage ich mal. Ich werde bestimmt hin und wieder mal mittrainieren, aber das Verletzungsrisiko ist mir einfach zu groß, muss ich sagen. Ne? Es muss nur mein Ball irgendwo reinkommen oder Stollen abbekommen. Das geht leider so schnell.
Okay.
Und statt jetzt sage ich, ist mir das Verletzungsrisiko zu groß. Ich weiß nicht, wie ich es in 2-3 Jahren sehe, bin ich ehrlich. Ich werde dem Team erhalten bleiben. Auf verschiedenste Weise wird man mal gucken. Die haben mich so lange unterstützt und ich fühle mich da wohl. Wir sind eine Einheit und es macht einfach Spaß und deswegen werde ich das Team nicht verlassen. Ja.
Sehr schön. Und dem Fußball bleibst du auf jeden Fall auch erhalten, nämlich durch deine Rolle als Ansprechpartner für Menschen, die Fragen rund um das TINT-Spielrecht haben und wie sie selber so einen Prozess anstoßen oder wer sie durch diesen Prozess begleiten kann. Und das finde ich richtig, richtig, richtig cool, dass du diese Aufgabe annimmst. Lieber Jan, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Offenheit und für dieses tolle Gespräch. Danke.
Sehr gerne.
Ja, und euch, liebe HörerInnen, verabschieden wir an dieser Stelle auch für die nächsten 14 Tage. Ich kann es nicht glauben, dass das schon die 2. April-Folge ist. Mai, Juni und dann ist die Saison schon wieder rum. Freue mich, das sage ich an dieser Stelle oft, darüber, wie toll ihr diesen Podcast begleitet und was ich für liebes Feedback bekomme, eigentlich nach jeder Folge. Tatsächlich ist es aber so, dass das Feedback immer ausschließlich in meinem Postfach oder auf meinen Kanälen landet und ihr würdet mir eine große Freude damit machen, wenn ich darum bitten darf, wenn ihr einfach auch mal bei Apple, iTunes oder Spotify eine Rezension schreibt. Das ist sehr, sehr lange nicht mehr passiert, bis auf eine wirklich fürchterliche. Von daher gesehen freue ich mich sehr, wenn ihr euch die Zeit nehmt und Sterne verteilt oder liebe Worte hinterlasst. Es hilft dem Podcast, der ja schon sehr nischig ist, wenn andere Leute sehen, ach, schau mal, lohnt sich vielleicht da reinzuhören. Genau, mit diesen Worten dann bis in 2 Wochen und passt auf euch und aufeinander auf. Ciao!